Willkommen bei uns zum Erntedankgottesdienst. Ich wurde schon von manchen ausländischen Kollegen gefragt, was ist jetzt heute genauso mit Erntedank? Warum die Äpfel? Warum das alles? Wo findet man das in der Bibel vielleicht? Ja? Wir haben tatsächlich gerade in unserem Land die Zeit der Ernte. Ich habe diese Woche ein wunderschönes Erlebnis gehabt in dieser Ecke hier bei uns. In Bad Dürkheim, bei 4-Jahreszeit, das ist da, wo die Winzer ihre Trauben hinbringen, damit daraus Saft und weitere schöne Dinge gemacht werden. Da hast du ja richtig Stimmung gehabt, da waren ganze Woche die Traktoren unterwegs und haben angeliefert, ein Hänger hinter dem anderen, Trauben. Die Straße war schmutzig vor Frucht, ja. Und ich war jetzt die Woche einen Freund besuchen im Schwäbischen und das war so ein richtig herrliches Bild, so ein kleines Dorf. Wir sitzen in so einem Café und vor uns baut sich so eine riesige Schlange auf mit Autos und Anhängern und die haben alle ihre Äpfel drauf. Weil die Schwaben, was machen die Schwaben? Die mauschten. Woher weiß man, dass Adam kein Schwab war? Wo sind die Insider? Woher weiß man, dass er kein Schwab war? Wenn der Schwab gewesen wäre, hätte er den Apfel nicht gegessen, der hätte ihn gemoastet. Bedeutet, im Schwäbischen moastet man, was einem unterkommt. Ja? Weil man will die Ernte quasi preserve, man will sie lange behalten, man will sich lange dran erfreuen. Und da macht man Schnaps draus und da macht man leckeren Wein draus und. Es ist Zeit der Ernte. Und ich saß in diesem Dorf und habe zugeschaut, wie da die Leute, alle Generationen glücklich mit ihren Hängern vorgefahren sind und da ihre Äpfel abgegeben haben. Und das waren Massen an Äpfeln. Das waren Paletten voll und daraus wurde Saft gemacht. Und es war so eine richtige stolze Stimmung. So, ja, wir bringen unsere Frucht und geben sie ab und liefern sie ab und kriegen dafür Saftgutscheine oder was auch immer. Und ich bin dann mit meinem Freund ein bisschen spazieren gegangen. Und wo sind wir spazieren gegangen? An alten Streuobstwiesen. Und Streuobstwiesen sind einfach so Berghänge, die man eigentlich normal nicht so bewirtschaften kann. Und die sind aber gut genug für Apfelbäume. Und dort waren riesige und alte Apfelbäume. Und es waren auch gar nicht so viele. Weil wenn so ein richtig großer Apfelbaum auf so eine Wiese steht, der braucht ja Platz. Das heißt, das waren wirklich so Monumente, so ein Apfelbaum. Und da hast du hochgeguckt, wie viele Äpfel drauf waren und wie viele schon lagen. Und hast dich gefragt, wie viel kommt noch? Ja, weil das war schon überwältigend, was so ein Apfelbaum an Frucht bringen kann. Und ich habe mich gefragt, wie lange ist da schon so ein Apfelbaum? Wie lange sitzt er schon da? Wie tief sind seine Wurzeln? So ein Baum, der ist nicht gestern vom Aldi geholt und eingepflanzt worden und morgen hat er schon Frucht. Sondern diese Äpfel sind über Jahre dort gewachsen. Diese Apfelbäume, die sind verwurzelt, die gehören quasi zum Landschaftsbild. Und Jahr für Jahr stecken die Menschen Mühe rein, schneiden sie zurück, pflegen sie, spritzen sie oder auch nicht. Und dann kommt die Erntezeit. Und dann ist man gespannt, wird es eine Ernte geben oder nicht. Letztes Jahr gab es in der Region gar keine Ernte, weil der Frost zu stark war und da sind sie erfroren. Bevor sie quasi die Frucht sich entwickeln konnte. Und dieses Jahr haben sie das Problem, jetzt blüht gerade durch die viele Sonne alle Sorten gleichzeitig. Und das ist ein riesiges Chaos. Die schaffen es quasi gar nicht, die Äpfel rauszuholen. Aber mich bewegt dieses Bild von Wurzeln. Ich hätte euch gerne so einen Baum mitgenommen oder einen Strauch mit richtig langen Wurzeln. Denn das Thema, was ich für die Predigt heute genommen habe, ist, warum lohnt es sich, tiefe Wurzeln zu schlagen? Wurzeln, das sind Wurzeln, sie versorgen uns. Eine Wurzel, die verhindert, dass etwas schnell abstirbt. Eine Wurzel, tiefe Wurzel, die schützt in Zeiten der Trockenheit. Die sorgt fürs Überleben. Und selbst wenn in einer Region der Regen lange ausbleibt, wie es jetzt bei uns ist, wenn ein Baum, eine Pflanze tiefe Wurzeln hat, dann kann sie dennoch überleben. Die kann autark überleben. Die kann sich den aktuellen Trends widersetzen. Weil sie tiefe Wurzeln hat, weil sie tiefes Wasser erreicht und weil sie Selbstversorger ist. Kein Flachwurzler. Wurzeln brauchen teilweise lange Zeit, um zu wachsen. Aber sie versorgen und halten zusammen. Es gab bei uns, ich glaube, in der Nähe, da ist ein ganzer Berghang abgerutscht, weil die Menschen so schlau waren und am Rand die Bäume weggemacht haben. Was sie aber nicht bedacht haben, dass die Wurzeln der Bäume im Grunde genommen auch den Hang zusammenhalten. Und dann haben sie dann abgeholzt. Und auf einmal, total überraschend, ist so ein ganzer Berghang runtergekommen. Haben sie gar nichts gespart, ja? Also Wurzeln, die geben auch Zusammenhalt. Sie sind nicht immer sichtbar, aber sie sind für das Leben und Überleben an der Oberfläche entscheidend. Man könnte sagen, sie wachsen im Verborgenen. Aber ohne sie kann nichts dauerhaft wachsen, kann keine Schönheit entstehen und Potenzial entwickeln. Und auch wir Menschen, wir haben Wurzeln. Ich würde es vergleichen mit Beziehungen. Man hat herausgefunden, ein Mensch braucht so, je nach Typ, 2 bis 4 Jahre, um irgendwo Wurzeln zu schlagen, um irgendwo anzukommen. Vielleicht wechselst du die Schule oder die Kinder wechseln den Kindergarten, das ist noch ein bisschen anders. Aber, oder du ziehst um, du kommst in eine neue Nachbarschaft, in eine neue Situation. Vielleicht kommst du in eine neue Gemeinde, weil du umgezogen bist. Die menschliche Seele, die braucht Zeit, bis sie Wurzeln schlägt, bis du sagen kannst, oh ja, ich kenne denjenigen, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich Beziehungen aufgebaut, ich kenne die Leute mit Namen, ich weiß, wo sie herkommen, ich weiß, was sie machen, ich kenne ihre Interessen, die sind mir wohlgesonnen, die mögen mich, ich mag sie, ich habe ein Netzwerk, ich weiß, wer meine Nachbarn sind. Wurzeln schlagen, das dauert, um anzukommen, um sich zu verwurzeln. Es ist auch richtige Arbeit. Und wenn Menschen auch in eine neue Gemeinde kommen, da braucht es auch Zeit. Und ich hoffe, dass wir eine Gemeinde sind, die es euch leicht machen, reinzukommen. Die es euch leicht machen, einen Ort zu finden, wo ihr euch einbringen könnt. Die euch hoffentlich begrüßt haben. Die euch hoffentlich auch, wenn ihr geht, verabschieden. Die sich hoffentlich freuen, wenn ihr durch die Tür kommt. Das gehört alles zum Wurzeln bauen. Wir brauchen Wurzeln. Wurzeln sind sowas Gesundes. Aber, jetzt kommt das Aber. Das klingt ja alles so schön, ne? Du kommst irgendwo rein und dann dauert es Zeit und dann wird es immer schöner. Stopp. Es gibt ein Aber. Man hat rausgefunden, es gibt so eine magische Zahl von ungefähr 3 bis 4 Jahren, wenn du irgendwo 3, 4 Jahre bist und so mal die Leute kennenlernst. Und die Leute mal so dich kennenlernen. Und man dann die Maske fallen lässt und die Leute merken, wie du bist. Da kommt ein spannender Punkt. Eine spannende Wachstumsbarriere, könnte man sagen. Andere nennen das Desillusionsgrenze. Danke, danke, danke. Ich würde in der Eheberatung jedem Paar den Tipp geben: Verlobt euch und wartet 4 Jahre lang. Wenn ihr nach 4 Jahren immer noch heiraten wollt, dann kriegt ihr wahrscheinlich das, was ihr bestellt habt. Oder das, was ihr zumindest denkt, dass ihr bestellt habt. Weil so nach 4 Jahren der Ehe, nach 4 Jahren der Beziehung, da ist es einfach, so, ist es einfach zu anstrengend, so lange die Maske aufrecht zu erhalten. Man wird dann echt. Und der andere lernt einen auch kennen. Und gerade da, an diesem Punkt, sich erst recht für den anderen zu entscheiden. Erst recht zu sagen, ich nehme dich mit deinen Stärken und Schwächen. Erst recht zu sagen, oh, ich dachte, mein Arbeitgeber ist der Tollste. Und nach 4 Jahren merke ich, der hat auch seine Macken. Der hat auch seine schlechten Tage. Und er nimmt mich, wie ich bin. Und ich akzeptiere ihn, wie er ist. Und wir entscheiden uns für ein weiteres Gemeinsames. Und nicht, oh, ich bin enttäuscht. Ich suche mir einen neuen Job. Ich suche mir einen neuen Arbeitgeber. Und die Gemeinde ist nicht perfekt. Der Pastor ist doch kein Heiliger. Und was auch immer, ja. Diese Desillusionsgrenze, so ungefähr 3, 4 Jahre. Das ist auch der Punkt, in Beziehung hat man rausgefunden, 4 Jahre, der Knackpunkt, wo der Mensch reflexartig sich eigentlich entscheidet, sich zurückzuziehen. Interessant. Weil er sagt, die wissen jetzt eigentlich, wie ich bin. Die kann ich ja nicht mehr begeistern. Die wissen ja, wie ich bin. Und jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt hat man so viel Beziehung vielleicht geknüpft, sich so kennengelernt, dass die anderen einem ehrlich sagen, was sie denken. weil sie einen auch wollen und mögen und weiterbringen wollen, aber wo die Leute sich auch erlauben zu korrigieren. Wo die Leute sich auch erlauben zu sagen, du, da und da, ich beobachte dich, da brauchst du Hilfe, kann ich sie dir anbieten? Oder in der Beziehung, wo man dann offen über Erwartungen spricht, über unerfüllte Erwartungen, wo man sagt, hey, ich dachte, ich hatte die und die Erwartung an dich. Und das auch offen anspricht und der andere sagt, oh, interessant, und ich hatte die und die Erwartung an dich. Und dann zu sagen, okay, das und das kann ich nicht erfüllen, kannst du damit leben? Und dass der andere auch sagt, ja, du, die und die Erwartung kann ich leider auch nicht erfüllen. Kannst du damit leben? Kannst du mich mittragen? Kommst du, gibt's ein gemeinsames? So, so wichtig, an dem Punkt eben nicht aufzuhören, nicht hinzuschmeißen, sondern zu sagen, hey, wir machen weiter, erst recht. Stell dir mal vor, man würde einen Apfelbaum alle 4 Jahre aus der Erde reißen und ihn irgendwo anders hinbringen und einpflanzen. Oder stell dir mal vor, einen Weinberg, alle 4 Jahre packt man ihn auf den Hänger und fährt ihn irgendwo anders hin. Das kannst du mit Hühnern machen, ja, aber nicht mit Weinberg. Die finden das toll. Aber alles, was auf Wurzel angewiesen ist, da weißt du, das ist Nonsens. Der wird ja nie zur Ruhe kommen, der Apfelbaum, ja, oder der Weinberg. Dann braucht er seine Wurzeln. Du kannst nicht ständig alle 4 Jahre die Wurzeln kappen. Wir leben in einer Zeit, die uns sagt, es ist total toll, alle 3-4 Jahre einen neuen Job zu machen. Aber das ist die Frage, ob das so toll ist. Überhöhte Erwartungen. Hey, und dann kommt die nüchterne Realität im Job, in der Ehe, in der Gemeinde. Aber genau da würde ich sagen, das ist der Horizont. Und hinter dem Horizont ist das Gold verborgen. Hinter dem Horizont ist das Gold verborgen. Das Gold der realistischen Erwartungen. Wisst ihr, Gemeinde Jesu sollte ein Ort sein von Gnade. Und Gnade, erkläre ich mal kurz, das bedeutet, dass der andere versagt hat und dass man ihm trotzdem die Hand gibt und ihm weiterhilft. Dass der andere auch sagen kann, wo er versagt hat und dass man ihm dafür nicht den Kopf abzickt und sagt, wir suchen jemanden, der geeignet ist, sondern dass man sagt, ja, du bist ein Versager übrigens, ich auch. Ja, du bist ein Sünder, ich übrigens auch. Wisst ihr, dass man da zu dieser Ehrlichkeit kommt, hey, wir sind alles bestenfalls erlöste Sünder. Luther hat es so schön gesagt. Wir sind erlöste Sünder. Wir sind sündhafte Menschen. Wir brauchen die Erlösung. Jesus hat die Erlösung für uns vollbracht und wir brauchen ständig diese Gnade, diese Vergebung, wo wir sagen, hey, du hast mich vielleicht da enttäuscht oder ich habe dich enttäuscht oder du hast da gegen mich gesündigt oder ich gegen dich. Aber weißt du, das gehört zu diesem Leben irgendwo dazu. Und Jesus, der vergibt uns auch jeden Tag. Der schmeißt uns nicht weg, nur weil wir einmal versagen. Der kündigt uns nicht die Freundschaft, nur weil wir es wieder mal versiebt haben. Dann wäre ja keiner von uns mit ihm befreundet. Ja? Dann hätte er auch wahrscheinlich auch keine Freunde. Was ist denn dann dieses Gnade? Wo gibt's das schon? In der Geschäftswelt, hey, einmal nicht den Deal gehalten, zack, weg. Handyvertrag, einmal kein guter Service, ich gehe zu jemand anders. Aber Gemeinde Christi, das sollte andere Qualität haben. Wir sollten uns bewusst sein, wir sind Sünder, aber uns ist vergeben worden und wir gehen weiter miteinander. Tägliche Gnade, wir brauchen tägliche Gnade, wir brauchen tägliche Vergebung. Wir sind unvollkommene Kinder eines vollkommenen Vaters. Wir sind nicht selber perfekt und wir gestehen dem anderen zu, dass er auch nicht immer perfekt ist. Wie würden Beziehungen aussehen? Wie würden Ehen aussehen? Wenn auch wir Eltern uns manchmal demütigen würden vor den Kindern und sagen, hey, I'm sorry, aber ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich hätte das so und so machen sollen, aber ich kann das nicht. Ich habe es verbockt oder ich wollte es vielleicht auch gar nicht. Bewusst, kannst du mir verzeihen? Kannst du mir das vergeben? Können wir weiter einen gemeinsamen Weg gehen? Ey, wenn wir das nicht können, dann werden wir keine tiefen Wurzeln entwickeln. Ich will euch ermutigen, wir brauchen lange Wurzeln und die brauchen Zeit zum Wachsen. Die sind nicht immer sichtbar, aber das, was oben rauskommt, ist sehr wertvoll. Jemand hat mal gesagt, beim Nachbarn ist das Gras immer grüner. Schon mal gehört? Das ist ein Quatsch. Weißt du, wo das Gras grüner ist? Da, wo es mehr bewässert wird. Da ist das Gras grüner. Statt zu sagen, oh, ich armer, und guck mal drüben, die. Nein, aber arbeite an deinen Wurzeln. Pflege deine Wurzeln. Oder jemand sagt, oh, eine andere Gemeinde ist besser. Weißt du, welche Gemeinde ist für dich die beste, die dich am meisten kostet? Wenn eine Gemeinde dich nichts kostet, ist sie für dich nicht die beste. Also ich liebe meine Kinder, warum? Weil sie mich in den Schlaf bringen. Und um andere Dinge auch noch. Hey, das ist mein größtes Investment, deswegen sind sie auch meine teuersten. Eine Frau, die ist verhältnismäßig nicht so anstrengend, ja, aber es ist eine andere Zeit jetzt. Aber hey, das, was du, wo du am meisten dafür leben lässt und Kraft lässt, das ist dir am wertvollsten. Wenn du mit einer Gemeinde durch eine Krise gut durchgegangen bist, dann ist sie dir wertvoll. Wenn du in einer Beziehung auch durch eine Krise gegangen bist, hat sie auch an Wert gewonnen. Und ich will euch ermutigen, Menschen zu sein, die Wurzeln schlagen. Wir als Gemeinde haben ja gerade gehört, ja, 4 Jahre so in der Zusammensetzung, wo wir hier sind, und 10 Jahre insgesamt. Das ist eigentlich noch eine sehr zarte Pflanze. Das ist eigentlich ein Glaubenswerk, was von Jahr zu Jahr ums Überleben kämpft. Aber das ist auf der anderen Seite auch schön zu sehen, dass diese Gemeinde es nur geben kann, wenn wir uns nicht zerstreiten. Als Beispiel, ich kenne größere Gemeinden von 100, 200 Leuten. Du, die können sich zerkloppen, die können sich zerstreiten und die würden trotzdem 2-3 Jahre lang überleben. Wir könnten uns das gar nicht leisten. Und das finde ich ja gar nicht schlecht, versteht ihr mich? Das ist eigentlich was Gutes. Aber ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo Leute über Jahre lang sich pflanzen und hier wachsen und auch in schwierigen Zeiten durchhalten. Ich wünsche mir, dass wir miteinander an diesen Punkt kommen, wo wir nicht nur nett zueinander sind und nicht nur nette Sachen voneinander erzählen, sodass der andere denkt, dass wir so nett sind, sodass wir auch an den Punkt kommen, wo wir uns einander anvertrauen. Ich meine das jetzt nicht öffentlich einer vor 50, sondern in 1:1 Gesprächen, in Begegnungen. Und dass wir anfangen zu sagen, hey, kannst du mich da und da mittragen? Kannst du mich da und da unterstützen? Kannst du mich da unterstützen? Kannst du da und da für mich beten? Kannst du mir eine Stütze sein? Oder ich sehe, dir geht's nicht gut, wo kann ich dich stützen? Oder ich kann vielleicht physisch nichts für dich machen, aber kann ich für dich beten? Oder ich sehe, in diesem Bereich bist du schwach und ich habe deine Stärke. Kann ich dir mit meiner Stärke dienen? Und bestimmt hast du woanders eine Stärke, wo du mir mit deiner Stärke dienen kannst. Ist der, wo wir ehrlich voreinander werden. In der christlichen Welt momentan hörst du so einen Skandal nach dem nächsten platzen. Irgendwelche Leute ganz, ganz da oben, ganz große Leiter und Millionen Bücher verkauft und tolle Vorträge gehalten. Und dann kommt irgendwelcher Dreck raus vor 20, 25 Jahren, wo du merkst, die haben den Mist mit sich getragen und haben das wurde nie konfrontiert, wurde nie angegangen, das wurde immer nur gedeckelt. Und diese, das heißt ja, Lügen haben kurze Beine, ne? Und das Zeug ist dann irgendwann hochgekommen und ist dann so aufgekocht und hat so viel Zerstörung angerichtet, wo ich mir sage, ey, du kannst doch nicht 25 Jahre den Leuten predigen, bring dein Zeug zu Jesus. Und selber, als es an die Oberfläche kommt, leugnest du, dass es so war, und dann gibt's so Salami-Taktik. Immer so, du gibst die Sachen nur so scheibchenweise zu. Das kann's nicht sein. Was haben wir denn Leuten verzählt? Nein. Ich glaube, dass es sich lohnt, voreinander offen zu sein. Die Bibel spricht von, gesteht einander eure Sünden. Die Bibel spricht von, seid gegeneinander verantwortlich. Bekennt und lasst die Dinge. Betet für eure Krankheiten, betet für eure Schwächen. Dafür muss man das erstmal mitteilen. Dafür brauchen wir erstmal eine vertraute Atmosphäre. Die Scheidungsraten innerhalb der Christen sind überhaupt nicht niedriger wie bei Leuten, die Jesus nicht kennen. In Deutschland. Das gibt rein zahlenmäßig überhaupt gar keinen Unterschied. Dann denke ich mir, aber es sollte eigentlich Unterschied geben. Wir sollten ja eigentlich an den Punkt kommen, wo wir über unsere Schwierigkeiten, unser Versagen Freunde haben, die uns da unterstützen, wo wir sagen können, hey, wir sind ein Paar, aber da und da haben wir einfach versagt oder der eine hat versagt und braucht Unterstützung, damit wir nicht wieder die Wurzeln kappen müssen und wieder woanders pflanzen müssen und dann wieder nach ein paar Jahren muss man wieder die Wurzeln kappen und wieder woanders. Hey, wir glauben an einen Gott der Wiederherstellung, wir glauben an einen Gott der Versöhnung, wir glauben an einen Gott, der mit uns geht. Egal, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber wenn wir schon mit ihm gehen, dann dürfen wir auch mit ihm lernen, lange Wurzeln zu schlagen, weißt du? Das ist okay. Wir dürfen das und wir sollen das. Paulus spricht davon, wir sollen bleiben in dem, wo Gott uns hineingestellt hat. Das ist so uncool, ja? Bleibe in dem, wo du drin bist. Unsere Gesellschaft sagt, geh dahin, wie du dich gerade wohlfühlst. Je nach deinen Gefühlen. Und Paulus sagt hier von Gott inspiriert, bleibe in dem, wo du bist. Niemand von uns würde gerne wollen, dass seine Mama und Papa alle 4 Jahre wechseln, oder? Verrückt. Das, wenn wir von Wurzeln reden. Stell dir mal vor, denkst du, oh Papa, es ist jetzt 3 Jahre und 11 Monate, hast du noch 1 Monat? Mal gucken, was dann kommt. Ich bin schon gespannt, wie der Neue ist. Ey, Leute, wir reden von Wurzeln. Leute, die uns Wurzeln geben. Wir wissen, das wäre nicht so toll. Wir sagen, für unsere Kinder ist es nicht gut, wenn sie zu oft die Schule wechseln oder die Erzieher zu oft wechseln. Sie brauchen klare Bezugspersonen. Ich will euch ermutigen, auch in alte Freundschaften zu investieren, die ihr habt, die gut sind. Diese Wurzeln zu pflegen. Neuer ist nicht immer besser. Zu gucken, wo habe ich meine Wurzeln? Ach, die Beziehung zu Jesus. In der Offenbarung werden sie so oft erinnert, ermahnt die alten Gemeinden, zurück zur ersten Liebe, zurück zu euren Wurzeln. Nicht ständig was Neues und so, hey, tiefe Wurzeln, schlage tiefe Wurzeln in der Beziehung mit Jesus. Und ich hoffe, dass wir auch als Gemeinde tiefere Wurzeln bekommen und Menschen auch helfen werden, tiefer zu graben mit Gott, verbindliche Beziehungen zu leben. Und weißt du was? Es hat einen Preis. Ich habe ja von einer Grenze gesprochen. Warum? Weil bei einer Grenze steigt auf einmal der Preis. Nach 3, 4 Jahren in einer Beziehung musst du auf einmal einen richtigen Preis bezahlen, um in dieser Beziehung weiterzuwachsen. Du musst dich mal demütigen von dem anderen, mal um Entschuldigung bitten, mal gestehen, was alles nicht so toll war, was du vielleicht hinter seinem Rücken gesagt oder gemacht hast. Das ist ein Preis. Es wäre viel einfacher zu sagen, ich ziehe mich da zurück und suche woanders das neue Glück. Versteht ihr? Aber hey, immer wo es einen Preis zu bezahlen gibt, gibt es auch sowas zu gewinnen, oder? Jemand hat mal gesagt, am Ende sind es Menschen und Beziehungen, die dein Leben reich machen und nicht der Job oder der Besitz. Am Ende sind es Menschen und Beziehungen, die dein Leben reich machen und nicht der Job oder der Besitz. Wenn wir in die Bibel reinschauen, der 1. Thessalonicher 4, Vers 11, da spricht Paulus zu der Gemeinde in Thessalonich und das, was er ihnen sagt, das klingt so unspektakulär. Hört euch das mal an. Er sagt, 1. Thessalonicher 4, Vers 11, und setzt es zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen. Euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Das klingt ja fast schon langweilig. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemand zur Last fallen. Stell mir das so vor, das ist so ein Baum, der hat selber Früchte und da kommen andere von außen, um von diesem Baum zu essen. Und der muss nicht ständig anderen die Früchte klauen oder von den anderen mit Früchten subventioniert werden. Sondern werde ein Baum, bleibe an einem Ort, lebe ein Leben mit Gott, sei ein Vorbild, ein geordnetes Leben. Sei im Grunde genommen wie so ein Fels in der Brandung. Manchmal spricht die Bibel voll, sei eine Säule, zum Beispiel in einer Gemeinde, sei eine Säule. Ich kann mich an einen älteren Herrn erinnern, den habe ich kennengelernt in einer Esslinger Gemeinde und hat mir davon gesagt, erzähl, dass er Seniorendienst macht. Ich so, was machst du da? Ja, er besucht da ist jetzt in Rente und er besucht da immer so 15 Minuten lang verschiedene Senioren und betet mit denen und so weiter. Ich so, du, wie lange machst du das? Sagt er, ja, so 51 Jahre. Weil er so 22 in dem Alter, so 51 Jahre machst du das? Ja, jede Woche. Ja, zweimal war ich krank, aber 51 Jahre. Sagte ich, Hammer, Alter, das sind Wurzeln. Das sind super Wurzeln, das sind Leute, die auch Sicherheit vermitteln anderen. Ne? 51 Jahre seinen Dienst gefunden zu haben und das Ding zu machen. Es begeistert mich. Glaubst du, der hat sich schon mal mit jemandem gestritten? Ich glaube ja. Glaubst du schon mal, er hat irgendwas den Leuten gesagt, wo er sich später dafür entschuldigen musste? Ich glaube ja. Aber in Beziehung, 51 Jahre, das ist schon Hammer, oder? Aber mich begeistert sowas. Das ist ein Bild von tiefen Wurzeln. Und jemand könnte vielleicht sagen, ja, aber das Leben ist zu kurz, um an einem Ort zu lange zu bleiben. Aber wenn du dir echte Gemeinschaft oder Gemeinde wünschst, wo die Menschen so sehr an dir interessiert sind, dass sie dich prägen, voranbringen, konfrontieren wollen, dann ist das Leben vielleicht auch zu kurz, um ständig umzuziehen. Versteht ihr das Bild? Ich glaube nicht, dass ständig Wechseln bringt uns vorwärts, sondern auch mal an einem Ort sich selbst erleben und sich selbst verändern und selber wachsen. Das bringt was. Jemand hat gesagt, vielleicht ist es nötig, an einem Ort richtig tiefe Wurzeln zu schlagen, um überhaupt im Leben irgendwohin anzukommen. Ich glaube, dass an vier verschiedenen Orten an diese Desillusionsgrenze zu kommen und davor sich zurückzuziehen und wieder an einen Ort, bringt einen weniger vorwärts, wie an einem Ort an diese Grenze zu kommen und da durchzugehen. Schießt und tiefer zu kommen. Wenn ich mir überlege, wer heute in mein Leben hineinspricht, sind es Leute, die haben mich in der Gemeinde vor 20 Jahren schon geprägt und konfrontiert. Die haben in meinem Leben so eine Schwerkraft. Wenn wir uns sehen und wenn die mir Fragen stellen, dann weiß ich, die wollen antworten. Und ich weiß, diese Fragen, die bringen mich vorwärts. Und wenn die mir, was ich was, im Umgang mit Familie oder Ehe oder Kindern, wenn die mir oder Gemeinde, wenn die mir auf den Fuß treten, ich weiß, ich kann das nicht ignorieren. Ich kann es mir auch nicht leisten, diese Beziehung zu kappen, verstehst du, weil das so gewachsen ist. Das ist ein Schatz. Oder an verschiedene Gemeinden. Wir sind jetzt selber als Familie in drei Gemeinden unterwegs gewesen. Das ist unsere dritte. Einmal unsere Heimatgemeinde, dann die Gemeinde dazwischen. Und all das sind Beziehungen, sind Wurzeln, die wir haben. Das sind geniale, schöne, wunderschöne Wurzeln. Das sind Orte, an die man kommt und da ist Gemeinschaft, da ist Familie. Paulus spricht davon, wir brauchen täglich eine Erneuerung des inneren Menschen. Und wir sollen uns nicht zurückziehen. Ich glaube, dass Gemeinde und Beziehung untereinander, dass das eine Schmiede ist, eine Wachstumsschmiede Gottes für unsere Persönlichkeit, für unseren Charakter, für unsere Gaben. Auch wenn wir älter werden, ihr, die ihr über 50, über 60, über 70 seid, es ist so eine Gefahr, nicht komisch zu werden. So eine Gefahr, nicht komisch zu werden. Auch als Christ nicht komisch zu werden. Ich kenne manche ältere Christen, die werden so komisch mit dem Alter, so für sich, so unzugänglich für Reflexion oder Kritik oder Feedback von anderen. Die werden, man sagt, die werden einsamer, aber die Frage ist immer, warum werden die einsamer? Manchmal. Weil die sich ja nicht mehr mit Menschen umgeben, die ihn hineinsprechen. Weil sie nicht dran sind an den Generationen. Also nicht richtig dran verwurzelt. Wurzel heißt ja auch jung und alt und zwischendrin miteinander verwoben. Ne? Dass du als älterer Mensch nicht die Jüngeren beurteilst, sondern dass du als älterer Mensch die Jüngeren erlebst. Und wenn du jemanden erlebst, ist es viel schwerer, ihn zu verurteilen. Weil du erlebst ihn ja. Versteht ihr? Dann kannst du auch nachfragen, du, warum tickst du so? Warum machst du das anders wie meine Generation? Warum ist das so anders? Es ist viel besser, wenn du an ihm dran bist. Also wenn du nur das versuchst zu beurteilen. Das ist ja genauso wie wir Deutsche mit den Ausländern. Es ist das eine, was über den Ausländer zu sagen. Es ist das andere, mit ihm das Leben zu teilen. Und das ist Wurzeln. Und ich glaube, dazu ermutigt uns Gott, dass wir Wurzeln schlagen und uns mit anderen vernetzen. Und das bedeutet eine Ehrlichkeit. Das bedeutet, den anderen mal nach Hause einladen. Das ist hochinteressant, was über unser Zuhause, über uns verrät. Den anderen mal nach Hause einladen, mal an den Tisch einladen, dass die sehen, was essen wir, wie essen wir, mit Händen oder mit was auch immer. Ja? Siehst du, sich öffnen. Gemeinschaft heißt sich öffnen. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der sagt, hey, öffne dich für die anderen. Sei offen, schlage Wurzeln. Lass uns zum Schluss in die Schrift schauen, Epheserbrief. Der schreibt es so schön, Epheser 4, Vers 2. Krass, was da steht. Keiner soll sich über den anderen erheben. Ja, aber Herr und der. Nee. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr alle gegen allen gegenüber freundlich und geduldig. Ja, aber der ist zu spät gekommen. Nein, seid allen gegenüber freundlich und geduldig. Und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ja, aber Herr, hast du nicht gesehen? Nein, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Ja, aber mit dem doch nicht. Nein. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Vielleicht hat er sie dir noch nicht geschenkt. Dann bitte ihn, dass er dir die schenkt. Dass du mit allem in Einheit leben kannst. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Wie gut, dass es nicht mein Friede sein muss, sondern dass ich mir von Gott einen Frieden schenken kann, um mit anderen zusammenzuhalten. Kolosser 3, Vers 13 sagt was sehr Ähnliches. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Da mussten Leute innerhalb einer Gemeinde sich ständig vergeben. Die haben sich ständig gegeneinander versündigt. Die haben ständig die Erwartungen gegenseitig enttäuscht. Hallo? Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat. Oh, das ist ein schweres Argument, ja? Hey, der Herr hat uns alles vergeben. Wenn du mal wirklich Vergebung von Jesus dir abgeholt hast, dann weißt du, die war allumfassend. Der hat selbst den Keller ausgehoben und unter dem Keller den Dreck auch noch mitgenommen. Alles hat er dir vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Da kann ich dich nur ermutigen, suche Liebe von Gott für die Menschen um dich herum. Vielleicht für deine Ehefrau, vielleicht für deinen Ehemann, vielleicht für deine Kinder oder die komische Schwiegertochter, wer auch immer. Such dir die, bekleide dich mit der Liebe, die Jesus gibt. Weil mit der menschlichen Liebe wirst du versagen. Mit der menschlichen Liebe wirst du total gegen die Wand kommen. Bestimmte Menschen wirst du mit der menschlichen Liebe nicht lieben können. Kriegst du nicht gebacken. Aber deswegen sagt Jesus, hey, ich will dir Liebe geben. Liebe und Einheit. Bekleidet euch in Liebe, aktiv. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist, Jesus sagt dir, du kannst dir Vergebung und Liebe von ihm holen, sie einnehmen, wie du dieses Brot und diesen Saft einnimmst. Und bitte, 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 lass es nicht bei dir, sondern werde du davon gestärkt, aber dann verteile es. Ja, werde du davon gestärkt und verteile du es, sodass die anderen sagen, oh, das hätte ich aber von dir nicht erwartet. Bin ich ja gar nicht gewohnt von dir. Das ist ganz gut, ja. Wenn es was Gutes ist. Wir empfangen von Jesus seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade. Und wir können mit Menschen mitgehen, ihn vergeben, obwohl sie menschlich gar nicht könnten. Weil wir begreifen, was er für uns getan hat. Weil wir begreifen, wie wahnsinnig er uns Versager geliebt hat. Und das feiern wir im Abendmahl. Daran erinnern wir uns, dass wir Versager sind, dass wir krank sind, oft an Seele und Geist, aber dass wir an einen Heiler, an einen Erlöser, an einen Retter glauben, der uns hilft hier auf dieser Erde. Und eines Tages werden wir bei ihm sein und da wird endlich das ganze Sündigen so aufhören. Ja? Und wir werden da wirklich zur Ruhe kommen bei ihm. Das wird richtig gut sein. Aber bis dahin sind wir hier auf dieser Erde und wir brauchen täglich seine Hilfe. Und wir bauen täglich Mist. und müssen diesen Schrott zu ihm bringen, damit wir nicht nach 20, nach 25 Jahren dann erst Dinge anfangen zu gestehen. Oder auf dem Totenbett. Ich wünsche jedem von euch, dass er, wenn er auf dem Totenbett liegt und er ist so bei seinem Sinn, dass ihm nichts einfällt. Das wäre das Tollste. Oder stell dir vor, du sagst, oh, ich rufe meine Verwandten ein, um mit ihnen Gott zu loben. Oder ich rufe meine Verwandten ein, um mit ihnen nochmal zu reden. Aber dieser Klassiker, ich muss mit dem und dem das klären. Warum denn? Warum muss man das dann dort klären? Warum kann man nicht so leben, dass man die Dinge bei Zeiten erledigt? Verstehst? Das bringt dir nichts, es aufzubewahren. Du tust dir auch nicht Gift unter das Kopfkissen legen und sagen, mal gucken, wie es am nächsten Tag ist. Und so lädt uns auch Jesus ein. Gib all deinen Schrott ab. Gib's bei ihm ab. Das werden wir gleich im Abend mal symbolhaft machen. Viel wichtiger ist, dass du das persönlich in deinem Gebet mit Gott machst.